Ich grüße euch ganz herzlich. Wir machen Fortsetzungen in der letzte Woche frisch begonnenen Reihe, die vielen Namen Gottes. Namen kennzeichnen Menschen, Namen geben Auskunft über Personen, sie geben ihnen Identität. Und manchmal gilt auch das Sprichwort Nomen est Omen. Der Name ist sozusagen schicksalsmächtiges Programm. Da hat jemand einen Namen bekommen, der vielleicht in einer anderen Sprache etwas bedeutet, einen ganzen Satz vielleicht wiedergibt, von mir aus die Schöne. Und so ist auch dann das Mädchen, das diesen Namen trägt, genauso geworden, nämlich schön. Oder ich weiß, es gibt andere Namen im Hebräischen, Peres, das heißt, er hat gerissen, das bedeutet, er hat bei der Geburt der Mutter Schmerzen zugefügt, er hat einen Dammriss verursacht. Und das ist dann schon eine andere Geschichte, wenn man mit diesem Namen durch sein Leben sozusagen gehen muss, das immer an eine schmerzhafte Geburtserfahrung erinnert. Namen. Sie sollen sich in unserem Leben möglichst auswirken. Wir geben die Namen der Großeltern an die Kinder weiter, weil die Oma besonders lieb war oder in der Familie sehr geschätzt wurde. Meistens geben wir die Namen nicht weiter von den Familienangehörigen, wo wir den Eindruck haben, diese Person, die mit dem Namen bezeichnet wurde, ist eine zwielichtige Gestalt. Das lassen wir dann lieber. Namen. Namen haben eine schillernde und vielfältige Bedeutung. Die Namen Gottes. Was bedeutet das, wenn wir darüber reden, dass Gott viele verschiedene Namen hat? Nun, wir alle kennen im Deutschen diese Formulierung, sich einen Namen machen. Und diese Formulierung wird in der Regel im Rückblick angewendet. Da hat sich jemand einen Namen gemacht. Und wir bezeichnen damit etwas, dass jemand von seiner Person in einem Werk oder in seinem Leben in besonderer Weise aufgefallen ist. Er hat sich einen Namen gemacht, vielleicht in seiner Umgebung, wo er arbeitet, als ein zuverlässiger Mitarbeiter. Er gilt sozusagen, man kann das dann so formulieren, wenn Zuverlässigkeit einen neuen Namen braucht, dann Reinhard. Ja, weil wir wissen, Reinhard war der Mitarbeiter. Wenn er kam, haben die Pförtner ihre Uhren neu gestellt, weil sie wussten, er geht genauer als die Uhr, die wir an dem Arm tragen. Er hat sich einen Namen gemacht. Sie hat sich einen Namen gemacht, vielleicht als eine Ärztin im Krankenhaus, die in besonderer Weise Mitarbeiter gefördert hat. Sie hat sich einen Namen gemacht als eine Frau, die umgänglich war mit Mitarbeitern und Patienten. Er hat sich einen Namen gemacht als ein vielleicht im Negativen dann knallharter Geschäftsmann. Und dahinter entdecken wir, wenn wir solche Formulierungen beschreiben, sie haben immer etwas zu tun mit der speziellen, spezifischen Person, aber auch mit dem Verhalten der Person. Sich einen Namen machen bedeutet, in diesem Namen, der mir dann beigelegt wird, drücken sich Leistung, Lebensleistung aus, entweder anerkennend oder auch furchterregend. Dass man das auch kommentiert, was im Leben eines Menschen da geschehen ist. Er hat sich einen Namen gemacht, als, und dann wird beschrieben, welchen Namen er hatte. Manchmal geht das ja auch ein in Spitznamen, die man anderen Menschen gibt, wo man merkt, seine Besonderheit wird bei ihm sozusagen darin ausgedrückt. Sich einen Namen machen. Die vielen Namen Gottes bedeutet, dass wir Gott kennenlernen als eine Person, als ein Gegenüber, der sich nicht nur allein auf eine einzige Eigenart und Eigenschaft festlegen lässt. Als Gott sich Mose vorstellte am brennenden Dornbusch in der Wüste und Mose fragte, wer bist du, wie heißt du, hat Gott ihm geantwortet, ich werde sein, als der ich mich erweisen werde. Da schwingt das schon mit. dass Gott sich zeigen wird im Leben der Menschen als jemand mit einem besonderen Verhalten. Er wird in seinem Wesen, in seinem Tun sich den Menschen offenbaren und mitteilen. In unterschiedlicher Weise, weil das Leben eben auch bunt und unterschiedlich ist. Ich habe gedacht, es ist vielleicht gut, wenn wir heute miteinander einmal darüber nachdenken, über eine besondere Wesensart Gottes. Er hat sich einen Namen gemacht. Welchen Namen? Und ich nehme uns einfach einmal mit und lade euch ein, dass wir gemeinsam miteinander aus unserem Buch, aus dem Liederbuch, die Seite 541 aufschlagen. Das ist ziemlich weit hinten. Wer schnell sein will, beglättert von hinten nach vorn. 541. Dort findet ihr die Überschrift fett schwarz gedruckt, Psalm 100. Und ich wollte gerne mit diesem Psalm heute beginnen. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam zeitgleich lesen, Ausgerücktes und Eingerücktes, dass wir einfach miteinander einmal gemeinsam dieses Wort, dieses wunderbare Psalmwort zunächst lesen. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewiglich und seine Wahrheit für und für. Amen. Dieses Lied oder dieser Psalm ist eines der allerersten Lobpreislieder gewesen in der Zeit, als ich jung war und mein Haupt noch viele Haare trug. Es war eines der Lieder, die einfach aus der Lutherbibel genommen wurden und zur Gitarre übersetzt, sozusagen gesungen wurden. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden. Da kamen viele Erinnerungen hoch. Und hängen geblieben bin ich immer schon an dieser einen Zeile, die dort heißt, er hat uns gemacht, nicht wir selbst, zu Schafen seiner Weide, zu seinem Volk, zu Schafen seiner Weide. Das ist eine sehr klangvolle und jubelnde Aufforderung, Gott zu loben. Und ein kleiner Hinweis, wer sich mit dem Namen Gottes beschäftigt, wer sich mit der Person Gottes beschäftigt, mit seinem Wesen auseinandersetzt, wird eigentlich immer dort landen, dass er beginnt, Gott zu loben. Das geht gar nicht anders. Wer Gott begegnet und wer Gott sozusagen als Gegenüber hat, wo er sein Herz ausschüttet, entweder mit Sorgen und Ängsten, am Ende wird es immer so sein, dass das Herz zu jubeln beginnt, dass wir zu Gott hin antworten mit Dank, mit Freude und mit Lob. David fordert hier auf, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden. Das ist die angemessene Sprache, Gott zu begegnen. Und wenn wir ein klein wenig zurückdenken an die Einleitung, was ich sagte, sich einen Namen machen, dann kennen wir diese Reaktion eigentlich auch in unserem täglichen Umgang. Wenn da jemand ist, der sich einen guten Namen gemacht hat, lächeln wir, freuen wir uns. Wenn wir vielleicht versetzt werden in der Arbeitsstelle, wo wir sind und wir wissen, dass der neue Chef, der neue Abteilungsleiter, der neue Chefchef oder was immer auch, wie wir ihn nennen wollen, jemand ist, der einen guten Ruf hat, der sich schon einen guten Namen gemacht hat, dann wird unser Herz zuversichtlich. Wir freuen uns. Wir haben keine Furcht. Wir haben vielleicht Unsicherheit, wie wird es? Aber eigentlich haben wir nicht vor einem Chef, der unberechenbar ist, Angst. Sondern wir wissen, das ist ein Netter. Der hat immer der hat Spaß am Humor, macht gerne ein Witzle, manchmal auch auf Kosten seiner Mitarbeiter, aber immer nett, ja, immer freundlich. Oder auch die Mitarbeiterin, ja, dass man eine Chefin bekommt, dass man weiß, die ist genauso. Die hat einen guten Ruf, ja, hochqualifiziert, sehr freundlich, sehr nahbar, sehr verständnisvoll, sehr großzügig, wie immer wir dann auch die positive Botschaft ausschütten. Dort, wo wir Menschen begegnen, die positiv sind, die von ihrem Ruf, den sie haben, wertgeschätzt werden, denen ein guter Ruf, ein guter Name, ein guter Leumund vorausgeht und eigen ist, diesen Menschen gegenüber sind wir positiv aufgeschlossen. Und wir freuen uns und wir lächeln. Unser Herz ist froh. Die Namen Gottes bedeutet, Gott zu begegnen in seiner Unterschiedlichkeit. Und dort erleben wir auch, dass es die Namen Gottes sind, die unterschiedlichen Namen Gottes sind, die immer wieder neu herausfordern, Gott zuzujubeln, zu lachen, zu jubeln, zu jauchzen, sich zu freuen. Weil Gott so ist, wie er ist. Weil er einen guten Namen hat, einen guten Ruf hat. Deshalb die Einladung an die Hörer dieses Liedes, jauchzt dem Herrn aller Welt, dient dem Herrn mit Freuden. Und wahrscheinlich wurde dieses Lied gesungen, als man hinaufzog nach Jerusalem zum Gottesdienst, zur jährlichen Feier. Geht zu seinen Toren ein mit Danken. Wenn ihr in den Gottesdienst kommt, wenn ihr den Tempel betretet, geht ein in seinen Vorhöfen, geht hinein in die Gemeinschaft der anderen Glaubenden und jubelt und jauchzt und singt mit ihnen. Die Begründung ganz am Schluss: Gott ist freundlich, seine Gnade ist unerschöpflich, sie währt ewig. Und seine Wahrheit, das, was er sagt, ist zuverlässig für immer. Das sind so Attribute, Wesenseigenschaften, die Gott eigen sind. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Das Geheimnis seines Namens liegt darin, dass wir erkennen, welche Eigenart ihm eigen ist. Wenn wir ein wenig spüren und wissen, wie Gott ist, welchen Namen er an dieser einen Stelle in Besonderheit trägt, dann wird es unser Herz berühren und verändern. Wir werden von ihm entsprechend denken und reden und uns auch einladenderweise von ihm zu ihm hin so verhalten. Worum geht es hier? Es geht einmal darum, dass wir hinschauen, dass wir erkennen, dass wir genau schauen, wer dieser Gott ist. Erkennet, der Herr ist Gott. Christoph hat letzte Woche über den Begriff Adonai, über den Herrn, über die Umschreibung des Gottesnamens gesprochen. Der Herr ist Gott. Und das ist relativ umfassend und für uns oft damit ja auch wenig greifbar. Und dann beschreibt David hier in wunderbarer Weise, wer Gott ist und wie er sich seinen Namen in dieser Stelle sozusagen macht. Ich lese einmal diesen Vers nur vor nach der neuen Genfer Übersetzung. Und dort heißt dieser eine Vers, wir sind sein Volk. Er dreht also den Rhythmus des Verses um. Wir sind sein Volk. Wir sind seine Herde. Und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Er hat uns gemacht zu seinem Volk. Er hat uns gemacht zu Schafen seiner Weide. Er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Welche Gedanken schwingen da mit, wenn David das so beschreibt, wir sind sein Eigentum, wir sind sein Volk? Das ist ja eine Besitzaussage. Wir gehören ihm. Wir sind gerne als Beispiel in einer Herde mit Schafen dabei, wo es uns gut geht, wo wir gut versorgt werden, wo es gutes Essen gibt, gute Weide gibt. Aber was uns dabei oft verloren geht, ist genau dieser Anspruch der Besitzverhältnisse. Der Herr ist nicht ein Leihhirte. So eine Sozialstation göttlicher Art, bei der bedürftige Schafe sozusagen grüneres Futter bekommen als sonst und eigene Wege gehen. Wir sind sein Eigentum. In dem Namen Gottes, der Gott als Hirte, Jesus als Hirte, dazu werden wir nachher noch kommen, wenn wir das beschreiben, Gott ist mein Hirte, Gott ist mir wie ein Hirte, dann gehört zuallererst einmal dazu, dass ich verstehe, dass ich ihm gehöre. Ich bin nicht mehr mein eigener Herr, sondern ich bin Schaf in seiner Herde. Er ist der Hirte. Und das ist schon mal ein Wesensunterschied. Er schaut nach mir, aber ich gehöre in diese Herde. Und es ist nicht so, dass die Schafe sozusagen abstimmungsberechtigt sind, auf welche Weide wir nun gehen und wie sich der Hirte zu verhalten hat. Sondern hier ist zunächst einmal diese Zuordnung, die der König David erkannt hat, erkennt, wer Gott ist. Gott ist Herr und als dieser Herr gehören wir ihm. Wir sind sein Besitz. Er hat uns gemacht. Er hat uns hineingeholt in seine Herde. Er hat uns hineingeholt in sein Volk. Ihr habt heute die roten Zettel auf den Plätzen gefunden und da auf der Rückseite könnt ihr sehen, womit wir uns beschäftigen, in der Gemeindeleitung auch schon beschäftigen, wo wir auch die Mitarbeiter zu einladen wollen, nämlich zu dem Thema darüber nachzudenken, was heißt es, wir sind seine Gemeinde? Was heißt es, wir gehören zu seinem Volk? Was bedeutet das heute, wir sind Teil seiner Herde, Schafe seiner Weide? Und wie gestalten wir das? Wozu verpflichtet es uns auch, wenn wir in seine Herde, in sein Volk, zu ihm gehören? Erste Beobachtung also ist zunächst einmal, dass wir zu ihm gehören, dass wir Teil seiner Herde sind und er nicht unser Angestellter, sondern wir gehören ihm. Ein zweiter Gedanke. Wenn er unser Hirte ist und wir in seiner Herde sind und zu ihm gehören, wie ist er denn dann als Hirte? Das, was uns diese wenigen Verse im Psalm vorstellen, ist, dass dieser Hirte ein sehr warmherziger oder barmherziger, gütiger Hirte ist. Ein Hirte geradezu mit beispielhaftem Vorbildcharakter für andere. Im Alten Testament finden wir sehr oft dieses Bild des Hirten angewendet auf Könige. Von ihnen wird erwartet, dass sie wie ein Hirte ihr Volk weiden, dass sie ihr Volk sozusagen, dass sie ihr Volk fördern, es zu Wohlstand führen, dass sie sich ihm warmherzig und liebevoll sozusagen gegenüber verhalten. Ein guter König ist ein König mit einem Hirtenherzen. Das ist eine Erwartung, eine gängige Erwartung, ein gängiges Bild im Alten Testament gewesen. Gott ist mein Hirte, sagt David. Er hat uns gemacht, er hat uns hineingeholt in seine Herde. Und wir fragen, wie ist Gott im Alten Testament denn unterwegs? Uns fällt natürlich als bibelkundige Leute sofort ein, Psalm 3, ich wusste, dass du das sagst. Auf dich ist Verlass. Herzlichen Dank. Dieter, Psalm 23. Ja, der Herr ist mein Hirte. Die klassische Stelle, wo es beschrieben wird, wo David es noch einmal durchbetet, sozusagen aus seinem Mund, wie ein Schaf das redet. Mein Hirte ist der Herr. Und so verhält er sich. Ich will uns eine andere Stelle zitieren noch aus dem Jesaja 40, Vers 11, eine Bibelstelle, die sogar Eingang gefunden hat in ganz, ganz viele Wohnungen Vor vielen Jahrzehnten war es üblich, dass man in deutschen entweder Schlafzimmern oder in deutschen Wohnungen Bilder hatte von Jesus, dem Hirten. Der hatte meistens immer ein Lämmchen, immer ein kleines Schaf im Arm. Wir lächeln heute über die Bilder, wer sie nochmal gekannt hat, meistens schön gold umflort und umrahmt, so gerne auch im Schlafzimmern aufgehangen. Der Herr ist mein Hirte, soll bedeuten, er kümmert sich um mich, er wahrt, er beobachtet mich, er schützt mich vor Gefahren, er behütet mich als kleines Lämmlein. Wo kommt das her? Im Jesaja Kapitel 40, Vers 11 lesen wir, wie ein Hirte führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Das haben wir in dem Bild des Hirten auch. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist interessant. Aber wir haben mit dem Hirten selten wirklich die Stärke verbunden. In unserer Vorstellung vom Hirten ist immer eher so diese Zuwendung, das Warmherzige, das Lebendige, das Tröstende, das Suchende, der das kleine Schaf, das sich wundgelaufen hat, verbindet, auf die Schultern nimmt. Aber in dem gleichen Text heißt es bei Jesaja 40, die Lämmer, und da kommt es her, die Lämmer trägt er in dem Bausch seines Gewandes. Er nimmt also seinen großen Umhang und legt sozusagen in die Bauchfalte des Gewandes, wenn es dann zusammengebunden ist auf der Hüfte, ergibt sich das Gewand hier oben so ein Bausch, wie ein Kopfkissen, wie so eine aufgeschlagene Decke. Und da legt er das kleine Lamm hinein, trägt es, es bekommt seine Körperwärme ab, es bleibt warm, es ist geborgen, ganz nah bei dem Hirten. Die Mutterschafe führt er behutsam. Er macht sie nicht kaputt. Er weidet sie nicht zu Tode. Er jagt sie nicht, wenn sie geboren haben, über die Weiden von einem Ort zum anderen. Er hat einen Blick für das Schwache, für das Bedürftige. Wie ein Hirte ist Gott. Wie ein Hirte, wie einer, der hinschaut, wie einer, der sich sorgt, der pflegt und der hegt und der stark ist. Die Hirten waren keine Weicheier. Die Hirten waren echte Haudegen. Die Hirten hatten meistens einen Stab und einen Stecken, sprich eine Keule, eine gröbere, große Holzkeule, mit der sie in der Lage waren, auch wilde Tiere zu erschlagen. Und wenn es darum ging, haben sie mit wilden Tieren gekämpft. Mit Löwen, mit Bären. Sie haben gekämpft und haben sich vor die Herde gestellt, um ihre Herde zu schützen, um ihre Herde sozusagen zu behüten und zu bewahren. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Jubeln und jauchzen kann ich leicht, wenn etwas Gutes, etwas Schönes geschehen ist. Jubeln und jauchzen tun wir, wenn wir Menschen wieder treffen, die wir lange nicht gesehen haben. Jubeln und jauchzen tun wir, wenn wir Menschen begegnen, die wertvoll sind, die einen guten Ruf haben. Jubeln und jauchzen tun wir, wenn Schönes geschehen ist. David preist Gott in dem Psalm darüber, dass dieser Gott sich vorstellt, nicht als ein ferner Gott, als Richter, als Bösewicht, als zwielichtig, als nicht vertrauenswürdig, als man weiß nie genau, was er will und dann kriegt man eine in den Nacken, sondern er beschreibt Gott als den Gott, der uns hineingenommen hat in sein Volk und in seine Hürde, in seine Herde wie ein Schaf und der uns weidet und pflegt und versorgt und der uns Gutes tut. Dieses Bild war im Alten Testament verbreitet. Oft eben im Wesentlichen angewendet für Könige, für Leiter innerhalb der Gesellschaft. Und dann in der zweiten Hälfte, sozusagen nach dem Exil, in der zweiten Hälfte der Geschichte Israels, nach dem Exil, begann sich eine Vision, eine Sicht auszubilden. Es wird einen König geben, den Gott vorbereitet. Einen König vom Himmel, der vom Himmel kommt. Nicht einer wie unsere Könige. Nicht einer wie, ja, von denen, die wir schon so viele hatten. Sondern das wird ein besonderer König sein. Da wird ein besonderer Leiter kommen, der Messias. Da wird jemand kommen von Gott, der wird uns erlösen. Er wird König sein, aber anders sein als andere. Und es begann sich eine Vorstellung sozusagen zu formen, eine Erwartung zu formen, dass dieser König in besonderer Weise weiden wird. Kraftvoll, Friedefürst, Ewigvater, Wunderrat, viele Namen, die schon an Erwartung an ihn herangetragen worden sind. Ein besonderer König, der Messias. Und in diese Erwartung und in dieses Denken hinein, das in Israel bekannt war, sagt dann später Jesus im Johannesevangelium in dem Wort, was auch der Wochenspruch für uns ist, im Johannesevangelium Kapitel 10, sagt Jesus in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Er nimmt die ganze Tradition des Alten Testamentes auf, die gesamte Erwartung aus dem Alten Testament und macht deutlich, ich bin ein König, ich bin ein Hirte. Mein Königreich, so wird er es auch Pilatus später erklären, mein Königreich ist nicht von dieser Welt, aber ich bin ein König. Und mein Herz, meine Haltung, Menschen zu begegnen, ist die eines guten Hirten. Ich betrachte die Herde, um die ich mich kümmere, nicht als mein Besitz im Sinne von, das beute ich aus, sondern die Herde, um die ich mich kümmere, ist eine besondere Herde, die meine ganze Liebe braucht. Und ich gebe meine Liebe und mehr noch, mein Leben für die Schafe, die zu meiner Herde gehören. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Das macht den Unterschied. Jesus macht deutlich, alle anderen, die vor mir da waren, waren wie gemietete Leiharbeiter. Sie haben sich ein wenig gekümmert schon, ja, aber sie haben es an letzter Hingabe und Liebe für die Schafe doch vermissen lassen. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte gibt sein Leben. Die Stärke Christi, die Stärke Jesu, seine Kraft wird sichtbar in der Selbsthingabe am Kreuz. Jesus sagt, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es freiwillig für euch dahin. Jesus opfert sein Leben aus der Kraft, aus der Stärke seiner Liebe, seines Herzens als Hirte zu seinen Schafen. Und dann sagt er weiter, im Vers 27 lesen wir dann, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus beschreibt es so, dass, was den Menschen damals sehr vertraut war, die Hirten haben weniger mit Hunden treibend und begleitend geleitet, sie haben immer gerufen. Sie haben mehr oder weniger Klopfzeichen in der Nacht gegeben, wenn man nicht sehen konnte, dass die Schafe, wenn sie in der Hürde waren, wussten, der Hirte ist da, wir sind nicht allein. Dann nahmen sie ihren Stecken und schlugen auf den trockenen Boden, dass die Schafe diesen Ton hörten oder den Rhythmus hörten und wussten, der Hirte ist da. Oder tagsüber haben sie gerufen, mit besonderen Rufen, mit ihrer markanten eigenen Stimme und die Schafe wussten, dort, wo die Stimme herkommt, da ist unser Hirte. Und sie haben sich in seiner Nähe aufgehalten und sind ihm gefolgt. Meine Schafe
hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Jesus weiß, wer in seine Herde gehört, und er pflegt sie und hegt sie und umgibt sie. Zwei, drei Fragen an uns in dieser Hinsicht. Erste Frage ist, die immer wieder mitspielt, immer wieder da sein wird: Habe ich das geklärt, dass ich wirklich zu seiner Herde gehöre? Habe ich dem Ruf Gottes in mein Leben hinein, sein Anrufen Gottes, mich zu entscheiden, habe ich dem Antwort gegeben? Bin ich ihm gefolgt? Habe ich seine Stimme gehört, dass er mich ruft mit meinem Namen? Gott ruft uns immer mit unserem Namen. Er kennt uns. So sagt es die Schrift. Habe ich meinen Namen gehört, wenn er mich ruft? Stefan, folge mir nach. Rolf, folge mir nach. Carla, folge mir nach. Komm, komm auch in meine Herde. Folge mir nach. Der ruft, ist der gute Hirte. Der ruft, ist der, der sich um mich kümmert, dessen Herz für mich schlägt und mehr noch, der sein Leben für mich gegeben hat. Der ist es, der mich ruft, der mich einlädt, in sein Volk zu kommen und Teil seiner Herde zu sein. Gehen wir es für uns persönlich wirklich ehrlich einmal an. Habe ich mich rufen lassen? Bin ich sein? Gehöre ich ihm? Wenn man den Ruf gehört hat und sagt, ja, ich habe den schon gehört, ich habe auch gesagt, ich hätte nichts dagegen, also er könnte mich gerne listen. Wenn er will, könnte ich mir schon vorstellen, zur Herde zu gehören. Dann lass dir sagen, dass das so anfängt. Das kann ein erstes Anrufen Gottes für dich so sein. Aber eigentlich geht es dann darum, dass wir Gott Antwort geben und dass wir in seine Gemeinschaft und in seine Gemeinde kommen, indem wir uns taufen lassen. Indem deutlich wird, ja, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Existenz. Ich will dein Schaf, dein Mitglied in deinem Volk werden. Und hinein kommt man dadurch, dass man sein Leben Jesus gibt und dass man durch die Taufe symbolisiert, mein Leben kommt zum Ende und ich stehe auf als ein Teil, ein neues Mitglied der Herde Gottes, als einer, der zur Herde Gottes gehört und zu seinem Volk. Hast du die Stimme des Hirten gehört? Hast du schon geantwortet? Überlege es dir und antworte. Eine zweite Frage an uns, so ein klein wenig sehr ausgeholt zurück zum Anfang, nämlich die Frage, welchen Namen möchte ich mir eigentlich in meinem Leben machen? In einem Gebet unter uns haben wir gehört, das Zitat, die Erinnerung an Paulus, wo gesagt wird, Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Welchen Ruf möchte ich mir erarbeiten? Was soll, da so eine Trainerfrage aus, sage ich mal, in manchen seelsorgerlichen Sitzungen kann man das dann so formulieren. Wenn du einmal stirbst, was soll auf deinem Grabstein stehen, außer deine biografischen Daten? Arbeit war sein Leben. Er war einer der härtesten. Was soll der Ruf deines Lebens sein am Ende? Welchen Namen möchtest du dir machen? Woran sollen Menschen denken, wenn dein Name ausgesprochen wird? An Güte, an Liebe, an das Hirtenherz, an den Humor. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, hat er vor, deinem Leben einen unverwechselbaren Glanz zu geben, deinem Leben einen unverwechselbaren Aspekt hinzuzufügen, der von ihm aus dem Leben mit ihm für dich sichtbar wird. Er möchte, dass das Wesen Gottes an dir, bei dir und in dir sich entfaltet. Er möchte, dass sozusagen etwas von seinem Wesen in dir aufleuchtet. Ist dir das klar? Wir haben gesagt, wir gehören nicht uns. Wir gehören seiner Herde. Wir gehören zu ihm. Und darin schwingt mit, dass wir auch etwas von dem aufnehmen in unser Leben, was Jesus wichtig ist, was dem Hirten, was Gott bedeutsam ist. Welchen Ruf möchte ich haben? Was sollen Menschen an mir entdecken und lesen, wenn sie mich anschauen? Was soll in mir wachsen, weil ich Jesus nachfolge, weil ich bewusst Teil seiner Herde bin? Und ein letzter Gedanke: Wenn ich Jesus anschaue und wenn ich entdecke, wie Gott ist, als Herr, als Hirte, wenn ich spüre, was von ihm, wenn ich lese, was von ihm ausgesagt wird, ist das für mich dann okay oder stachelt es mich an zum Jubeln, zum Jauchzen, zum Loben? Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Es reicht dem Psalmisten gar nicht, dass er es alleine tut. Er will eigentlich, dass alle Völker jubeln. Dient dem Herrn mit Freude. Kommt vor ihn mit Jubel. Warum? Weil Gott gut ist und weil er ein Hirte ist, der uns liebt, der uns trägt, der uns umsorgt, der uns weidet, der uns liebkost und der Gutes im Sinn hat für dein und für mein Leben. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Hand entreißen. Und das dürfen wir jubelnd feiern, dass Jesus uns so hält und so pflegt und uns so umfassend erlöst und Gutes tut, dass für uns Ewigkeit bei ihm in guter Weise erwartet. Amen.